Willkommen auf der Naturroute in Bünde. Sie führt vom Bahnhof in Bünde bis zum Naturschutzgebiet Ennichloh. Dabei folgt diese Fahrradroute schon einmal verschlungenen Wegen. Auf dem 23 Kilometer langen Rundweg erfahren Sie an insgesamt 23 Wegpunkten viel über Tiere und Pflanzen, über die lokale Geschichte und die jahrhundertealte Verbindung von Mensch und Kulturlandschaft. Am Parkhaus für Fahrräder am Bahnhof in Bünde startet die Naturroute. Sie führt zunächst durch die Innenstadt mit Laurentiuskirche und Tabakdenkmal. Vorbei an der Bünder Museumsinsel geht es an die Else mit ihrem Damm und ihren Brücken. Das Grünland der Elseniederung, der alte und neue Flussverlauf und die Mühlen am Fluss verweisen auf die Geschichte der Land- und Wassernutzung. An den Ackerflächen am Ohrhagen können Sie mit etwas Glück gefährdete Ackervögel beobachten. Die Route führt auch zum Gut Bökel, in dem der Lyriker Rainer Maria Rilke auf Einladung von Hertha König lebte. Nicht nur das historische Gebäudeensemble ist einen Stopp wert, sondern auch das Waldgebiet Vossholz. Entlang der alten Ziegeleigrube Ennichloh, die sich von der Müllkippe zum Naturschutzgebiet mauserte, geht es über eine alte Birnenallee zurück zur Stadt. Viel Spaß wünscht Ihnen die biologische Station Ravensberg. Sie befinden sich am Punkt 1 am Bahnhof, dem Start der Route. Hier gibt es ein Parkhaus für Fahrräder. Die Radstation am Bahnhof besteht schon seit 2002. Über 250 Plätze stehen bereit. Mit der EC-Karte oder einem Chip, der bei der Firma Marquardt nebenan zu bekommen ist, kann der geringe Mietpreis bezahlt werden. Bei schlechtem Wetter lassen sich auch Spinte für die Regenkleidung mieten. Der nur einmal notwendige Vertrag lässt sich leicht im Netz herunterladen und ausfüllen oder direkt bearbeiten bei Fahrrad Marquardt oder der Radstation Bünde GmbH in der Bahnhofstraße in Bünde. Sie erreichen nun Punkt 2, die Kirche auf einer Buhne und das Denkmal der Tabakpioniere. Als in Bünde noch viel flussnahes Wasser sumpfig und unwegsam war, errichteten die Menschen zum Schutz ein Bollwerk gegen das Wasser und wohl auch gegen unliebsame Besucher. Dieser buhnenartige Charakter der Befestigung führte offenbar zum alten Stadtnamen auf dem Bünn. Und daraus wurde dann wohl der Name Bünde. An der unübersehbaren Laurentiuskirche und ihrer imposanten Kirchenmauer ist die wehrhafte Anlage noch heute erkennbar. Nahe der Kirche führte eine Furt durch die Else, die sich im alten Bolldamm der heutigen Bahnhofstraße fortsetzte. Das Denkmal mit den beiden Zigarrenrauchern erinnert an die beiden Bünder Bürger August Steinmeister und Tönjes Wellensieg. Sie holten schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts das Geschäft der Zigarrenproduktion in die Stadt. Für Generationen brachten sie damit Arbeit und Wohlstand nach Bünde. Noch 1935 waren in fast 260 Zigarrenfabriken über 10.000 Bünder beschäftigt. Nach einer Blüte um 1900 und dem Niedergang in den 1960er Jahren gibt es aber auch heute noch Tabakindustrie in Bünde. Drei Zigarrenfabriken und traditionsreiche Geschäfte wie das des Pfeifenmachers Pollner in fünfter Generation, nur wenige Schritte von hier. Sie erreichen nun Punkt 3, die Bünder Museumsinsel. Im 1830 erbauten und 2011 frisch renovierten Tabakmuseum ist die größte rauchbare Zigarre der Welt ausgestellt. Dort können Sie die eindrucksvolle, bunte und ein wenig exotische Geschichte der Tabakverarbeitung an der Else erleben. In nachgebauten sogenannten Tabakbuden wird demonstriert, wie vor allem die Frauen in mühsamer Heimarbeit und im Akkord das braune Gold zu Zigarren verarbeiteten. Das nächste Ziel, der Doberg, ist eine ganz besondere Bünde-Attraktion. Die ehemalige große Mergelgrube liegt am Stadtrand und leider etwas unschön neben der Autobahn 30. Bei der Abgrabung wurden Massen von Versteinerungen gefunden. Berühmt ist die Seekuh, ein fast ganz erhaltenes Skelett dieses 30 Millionen Jahre alten Meeresbewohners, ist Kernstück der Ausstellung im Doberg-Museum. Sie erreichen nun Punkt 4. Themenschwerpunkt sind Hochwasser, Dämme und Brücken der Else. Nach und nach wurde das feuchte Flussteil der Else urbar gemacht und landwirtschaftlich genutzt. Erst durch umfangreiche Regulierungen im 20. Jahrhundert glaubte man, das regelmäßige Hochwasser unter Kontrolle zu haben. Aus Sumpfland wurde Bauland und die Else verlor einen großen Teil ihrer Aue, das natürliche Überschwemmungsgebiet. Die Lauflänge des Flusses wurde stark verkürzt. Die Fließgeschwindigkeit erhöhte sich und der Fluss grub sich tief in das Erdreich ein. Bei ergiebigen Niederschlägen steigt der Flusspegel rasch an und das Wasser kann, begrenzt durch die Elsedämme, nicht mehr in die Aue fließen. Fast jedes Jahr werden tiefer gelegene Flächen überschwemmt, wie zum Beispiel der etwas unglücklich angelegte Rathausparkplatz. Bäche, die in die Else münden, können ihr Wasser nicht abführen, wenn die Else randvoll ist. Das Wasser staut sich zurück und verursacht auch weit ab des Flusses Überschwemmungen. Ein Bereich für die Rückhaltung von Hochwasser ist die Niederung westlich von Bünde bei Werfen. Hier wird großräumig zusätzlicher Freiraum für den Fluss geschaffen, zum Nutzen von Mensch und Natur. Sie erreichen nun Punkt 5, das Grünland in der Niederung bei der Else und der neuen Else. In den Flussniederungen mit alljährlichen regelmäßigen Überschwemmungen wurde jahrhundertelang Grünlandwirtschaft betrieben. Die Bauern hatten im Prinzip nichts gegen das Hochwasser. Ähnlich wie für ihre weit entfernten Kollegen am Nil brachte auch die Else Düngung und Bewässerung. Mit den Hochwässern hatte man sich arrangiert, die Vorteile überwogen. Vor ca. 500 Jahren hatte man die Else schon einmal stark verändert, zweigeteilt und umgelenkt. Der südlichere Flusszweig an der Nienburger Mühle wurde Neue Else genannt. Im Frühling 1934 begannen dann nach langen und kontroversen Vorbereitungen weitere Arbeiten zur Regulierung der Else. Viele Bauern und Grundeigentümer wehrten sich vergebens gegen die obrigkeitsstaatliche Planung und fürchteten den Verlust ihrer Flächen. Anfang November 1934 waren die Arbeiten abgeschlossen. Der Fluss wurde begradigt und entwässert, das veränderte das Flussbild erneut einschneidend und machte an der Else deutlich mehr Ackerbau möglich. Getreideanbau jedoch erleidet bei Hochwasser oftmals große Verluste bei Ertrag und Boden. Für den Natur- wie auch für den Hochwasserschutz aber ist das Grünland von zentraler Bedeutung. Wiesen und Weiden vertragen Hochwasser sehr gut. Oft wird dabei wertvolles und fruchtbares Erdreich in der Dauervegetation abgelagert. Die restlichen Weiden und Wiesen an der Else sind zudem Lebensraum für viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Westlich vom Bünde leben zum Beispiel die einzigen Steinkäuze im Kreis Herford. Sie erreichen nun Punkt 6, der Werferner Bach und sein neues Bett und die Nienburger Mühle. Auch der Werferner Bach als kleines Nebengewässer der Else hat unter starker menschlicher Bearbeitung gelitten. Nach Jahrzehnten im engen und geradlinigen Bett wurde der Wasserlauf vor wenigen Jahren in ein neues Bett gelegt. Die Stadt Bünde hat dazu eigens Flächen erworben. Der Bach erhielt dabei eine zunächst künstlich geschwungene Form, die aber sogleich selbst weiter ausarbeitete. Das begradigte ehemalige Bachbett wurde verfüllt. Anschließend sind entlang des neuen Bachlaufes standorttypische Gehölze gepflanzt worden. Im Gewässer wurde Totholz ausgebracht, um natürliche Wirbel- und Geländegestaltung durch das Wasser zu fördern. Der Standort der Nienburger Mühle ist schon seit über 700 Jahren belegt. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde höchstwahrscheinlich eine Spaltung der Else gegraben. Ein neuer Flussarm entstand. Der sollte in erster Linie die neu zu errichtende Nienburg mit einem Wassergraben umgeben. In diesem Zug wurde auch die Nienburger Mühle an ihrem heutigen Standort gebaut. Sie war eine Doppelmühle. Das heißt, die Gebäude wurden auf beiden Seiten des Gewässers errichtet. Am linken Ufer stand die Getreidemühle, rechts das Maschinenhaus mit Ölschlag, zum Mahlen von Ölsamen und eine Säge. Erst seit 1986 steht die Mühle still, lebt aber als technisches Denkmal weiter. Über 100 Jahre vorher wurde das Wasserschloss der Nienburg verkauft, die Ländereien aufgeteilt und die Gebäude fast vollständig abgetragen. Sandsteine des Herrenhauses sollen in den Eisenbahnbau gegangen sein. Nur noch ein Fachwerkgebäude in der Nähe der Nienburger Mühle erinnert an das alte Schloss in der Elseniederung. Sie erreichen nun Punkt 7, das Naturdenkmal an der Nienburger Mühle. Die Linde an der Nienburger Mühle hat einen Stammumfang von ca. 2,70 Meter. Der Baum stammt angeblich aus der Zeit der alten Nienburg. Es soll einer der beiden alten Bäume sein, die die Toreinfahrt des ehemaligen Wasserschlosses Nienburg markierten. Sie erreichen nun Punkt 8, die Kopfweiden. Kopfweiden sind ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft im Kreis Herford. Man findet sie meist am Rand feuchter Wiesen oder wie hier in der Nähe von Fließgewässern. Aus ihnen wurde Brennholz gewonnen, Zaunpfähle gebaut oder Grundstücke markiert. Außerdem lieferten sie früher vor allem Flechtmaterial für Körbe, Zäune und vieles mehr. Die sogenannten Köpfe der Kopfweiden entstehen, weil die Äste regelmäßig abgeschnitten werden und sich so die Stämme verdicken. Viele Tiere und auch Pflanzen leben in einem alten Kopfbaum mit seiner rissigen Rinde und den zahlreichen Höhlen im weichen Holz. Alte Weiden sind selten gewordener Lebensraum für Käfer, Schmetterlinge, Feldsperlinge, Steinkäuze und Fledermäuse. Sie erreichen nun Punkt 9, das Werfener Bruch, feuchtes Grünland mit Beweidung. Obwohl kein Naturschutzgebiet, ist das kleine feuchte Bruch südlich der Else von großer Bedeutung. Hier konnte sich eine weitgehend aus dem Umland verschwundene Kulturlandschaftsform erhalten. Feuchte Wiesen mit Vieh und zahlreiche Kopfweiden prägen die kleine Senke, die zu Hochwasserzeiten wie eine Seenlandschaft aussieht. Mit etwas Glück können Sie hier den seltenen Steinkauz beobachten, die kleinste Eule in der Region. Dass sie hier lebt, ist ein Zeichen für die Qualität des Lebensraums und zugleich der langjährigen Bemühungen der Naturschützer, die ihr Nistkästen aufhängten und pflegen. Auch durch das Kulturlandschaftsprogramm des Kreises Herford wird die Beweidung aufrechterhalten. Die selten gewordenen Steinkäuze übrigens brüten in Höhlen und jagen gerne auf kurzrasigen Flächen nach Großinsekten, Regenwürmern, Mäusen und auch kleinen Vögeln. Wald mögen sie gar nicht, droht ihnen doch dort Unheil durch größere Eulen, wie zum Beispiel den Waldkäuzen. Die offenen Flächen in Werfener Bruch sind für den Steinkauz ideal. Seit 1999 leben hier wieder Steinkäuze, nachdem die Eule lange Zeit im Kreis Herford völlig verschwunden war. Heute brüten etwa 15 Paare in Bünde und Enger. Eine schöne Erfolgsgeschichte des praktischen Naturschutzes. Sie erreichen nun Punkt 10, eine neue Brücke für den Werfener Bach. Die neue Brücke über den kleinen Werfener Bach wurde gebaut, weil zwei viel zu kleine Durchlässe unter den Feldwegen das Gewässer erheblich eingeengt haben. Enge, dunkle Rohre unterbrechen die natürlichen lebensnotwendigen Wanderungen vieler Bachlebewesen einschneidend. Für die Baumaßnahme wurde der Bach ein gutes Stück verlegt, zwei Wege zusammengeführt und ein viel größeres Rohr eingebaut. Dazu erhielt das Fließgewässer einen leicht geschwungenen Verlauf mit einer breiteren Sohle. Umgesetzt wurde das durch das kreisübergreifende und innovative Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else. Das Projekt hat das Ziel, die naturnahe Entwicklung der Flüsse im Kreisgebiet zu unterstützen und wurde bereits ausgezeichnet. Sie erreichen nun Punkt 11, die Graswege. Unscheinbar und erst auf dem zweiten Blick von Interesse sind die vielen Graswege im Werfener Bruch. Für Tiere und Pflanzen sind die unbefestigten, grün bewachsenen Wege wie Lebensadern. Gräser und Blumen können hier lange ungehindert aufwachsen und Samen verteilen. Das dichte Gras bietet Versteck und geschützte Wandermöglichkeiten für Mäuse und Insekten. Körnerfressende Vögel suchen die Graswege zur Nahrungssuche ebenso auf wie die Steinkäuze, die auf Mäuse hoffen. Dass der unbefestigte Weg im Bruch mit seinen groben Unebenheiten den klingenden Namen August-Bebel-Straße trägt, hat schon manche ortsunkundige Besucher in die Irre geführt. Sie erreichen nun Punkt 12 und hören vielleicht die Feldvögel auf dem Ohrhaken. Zwischen der Niederung des Werfener Bruchs und der Flussaue der Else erhebt sich in der Landschaft ein auffälliger Buckel. Wie ein Kranz umgeben die grünen Wiesen und Weiden diese Erhebung, die im Gegensatz dazu aber als Acker genutzt wird. Wie im gesamten Umland wurden auch hier schon seit Jahrhunderten die höher liegenden Flächen gepflügt, die niedrigen beweidet. Dieser kleine Hügel wird auch Ohrhagen genannt. Die vielen Graswege in der Nähe von Acker und Grünland machen den Ohrhagen besonders interessant für Feldvögel. An keiner anderen Stelle im Kreis Herford lässt sich ein solch dichtes Nebeneinander von Rebhuhn, Feldlecher, Feldsperling und Steinkauz beobachten. Auch die Landwirte unterstützen hier den Schutz der Feldvögel. So legen sie Streifen mit blühenden Ackerwildkräutern an oder nehmen kleine Flächen in den Äckern von der Einsaat aus. Feldlerchen finden so leichter Platz zum Nisten. Diese Fenster im Acker, wie sie auch genannt werden, wurden schon vor Jahren hier in Werfen bei Bünde erprobt. Inzwischen werden sie in ganz Nordrhein-Westfalen mit einem Landesprogramm angeboten. Sie erreichen nun Punkt 13, das Hücker Holz und den Habicht. Zwischen Hücker Moor und Werfener Bruch liegt das Waldstück Hücker Holz. Selten gibt es größere Waldstücke im waldarmen Kreis Herford. Im relativ ruhigen Hücker Holz brütet regelmäßig der Habicht. Er hat leider nur noch weniger als 10 Reviere im Kreisgebiet. Dabei sind Habichte wichtige Beutegreifer und in der offenen Landschaft fast unumstrittene Herrscher der Lüfte. Für Ringeltaube und Rabenkrähe sind sie der Feind Nummer eins. Hühner- und Taubenzüchter mögen ihn auch nicht. Der Habicht wird leider immer noch illegal verfolgt. Dabei ist er unbedingt zu schützen, auch im Interesse derjenigen, die sich über die hohen Zahlen anderer Vogel- und Säugetierarten beschweren, die landschaftliche Schäden anrichten. Sie erreichen nun Punkt 14, das Naturdenkmal Alte Eiche. Die Eiche mit einem Stammumfang von ca. 4,30 Meter steht auf dem Hof Schierholzstraße 61 gegenüber der Grundschule und ist ein alter Hofbaum aus einem größeren Bestand. Seit 2002 ist die Eiche besonders geschützt, dank der sogenannten Innenbereichsverordnung. Darin haben der Kreis Herford und seine Kommunen beschlossen, bestimmte wertvolle Bäume unter Schutz zu stellen. Sie werden in speziellen Listen geführt und als Naturdenkmäler besonders gekennzeichnet. Wichtig vor allem für die meist privaten Eigentümer, der Baum wird von öffentlicher Hand gepflegt und kann somit erhalten bleiben. Sie erreichen nun Punkt 15. Hier stehen Kiebitze quasi unter Vertrag. Wenn Naturschützer und Landwirte zusammenarbeiten, um zum Beispiel einer bestimmten Vogelart zu helfen, nutzen sie oft ein besonderes Instrument, den Vertragsnaturschutz. Auf einer bestimmten Fläche bezogen wird vertraglich festgelegt, wie der Landwirt seine Bewirtschaftung abstimmt auf die Interessen von Tieren und Pflanzen. Für den Ertragsausfall wird er finanziell entschädigt und bekommt einen Ausgleich gezahlt. An dieser Fläche am Radweg geht es um den Kiebitz, der sehr häufig auf Äckern brütet. Hier haben vor Jahren über 5 Paare ihre Bodennester angelegt. Im Kreis Herford insgesamt sind es nicht viel mehr als 50. Durch das Naturschutzpaket wird die Fläche für den Kiebitz wieder attraktiv gestaltet. Sie darf nicht gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Die Vegetation ist deshalb nicht mehr so dicht und zieht Kiebitze wieder an. Sie erreichen nun Punkt 16, das Wappen von Holsen. Im 14. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt, hieß Holsen noch Holthusen, 200 Jahre später dann Holzhusen. Am 20. August 1790 erhielt Holsen das offizielle Dorfrecht. Das Wappen der Gemeinde, hier am Feuerwehrhaus zu sehen, wurde in Anlehnung an 2 Familienwappen geschaffen. Deren Herren waren früher hier als Amtsmänner und Rentmeister ansässig und tätig. Der Greifvogel stammt aus dem Wappen der Familie von Konsbruch, die heute in Hiddenhausen ihren Sitz hat. Die 3 Rosen sind dem Wappen der Familie Fehlhagen entnommen, einer Familie, die auch heute noch als Verleger weithin bekannt ist. Sie erreichen nun Punkt 17, das Vossholz und das Erbbegräbnis. Der Name des alten Waldstücks Vossholz bezieht sich auf die langjährigen Besitzer des Gut Bökel, auf die Familie Voss. Die Gutsherren hatten in Rödinghausen ihre Patronatskirche, konnten dort den Pfarrer bestimmen und im Kirchboden ihre Toten begraben. Dieses Privileg erlosch Ende des 18. Jahrhunderts, vor allem aus hygienischen Gründen. Mancher Pfarrer, erzählt man sich, soll ohnmächtig von der Kanzel gesunken sein bei den aufsteigenden Leichengasen. Als Ausgleich erhielten die Adligen, die Großbauern und ihre bürgerlichen Nachfolger das Recht, eine eigene Begräbnisstätte auf ihren Besitzungen anzulegen. Auf dem Erbbegräbnis der Familie König von Gut Bökel wurden erst ab Ende des 19. Jahrhunderts Familienangehörige bestattet, unter ihnen auch die Dichterin Hertha König. Sie lebte von 1884 bis 1976. Sie erreichen nun Punkt 18 und können den Panoramablick Wiengebirge genießen. An der Waldecke hat man einen der schönsten Panoramablicke im weiten Umkreis. In der tiefen Senke liegt das alte Rittergut Bökel, meist hinter dichten Laub halb verborgen. Dahinter steigt das fruchtbare Ackerland an, zunächst weitgehend unbebaut. Weil die Flächen um das Gut schon so lange und bis heute in einer Hand liegen, fehlt hier die sonst im Ravensberger Hügelland vorherrschende verstreute Besiedlung. Vor dem herrlichen Panorama des Wiengebirges fallen vor allem die großen Gebäude des Industriegebiets von Bieren und die Windkraftanlagen zwischen Rödinghausen und Bünde ins Auge. Sie erreichen nun Punkt 19. Das Gut Bökel, bekannt durch die Besuche von Rainer Maria Rilke und Alexander König. Das Gut Bökel hatte für 2,5 Monate im Jahr 1917 einen berühmten Gast, Rainer Maria Rilke, heute einer der bedeutendsten Lyriker deutscher Sprache. Im Lauf des Ersten Weltkriegs war Rilke heimat- und mittellos geworden und wohnte auf Einladung der damaligen Gutsherren Hertha König im Turm des Gutes. Später wurde der Turm nach ihm benannt und so zum Rilke-Turm. Wer nun in seinem Werk nach Spuren dieses Aufenthaltes sucht, wird enttäuscht. Außer Briefen hat Rilke auf Gut Bökel nichts zu Papier gebracht. Die politische und persönliche Krise hemmten seine schöpferische Kraft völlig. Sein Aufenthalt ist vor allem durch die schriftlichen Zeugnisse von Hertha König noch gut in Erinnerung. Ein Besucher ganz anderer Art war der Zoologe und Sammler Alexander König, ein Onkel von Hertha. Als Schüler, Student und als promovierter Biologe besuchte er das Gut seines Bruders Karl zwischen 1875 und 1895 über 20 Mal. Vor allem zur Jagd. Die Grundlagen seiner berühmten Vogelsammlung im heutigen Museum König in Bonn stammen aus den Feldern, Wiesen und Wäldern rund um das Gut Bökel. Sie erreichen nun Punkt 20, die Teiche für die Aue des Damühlenbaches. Am Damühlenbach unterhalb vom Gut Bökel haben sich naturnahe und sehr feuchte Abschnitte erhalten. Um für Amphibien, Insekten und Vögel weiteren Lebensraum zu schaffen, hat die biologische Station einen großen Artenschutzteich anlegen lassen und einen vorhandenen kleinen Teich aufgewertet. Ein Privateigentümer gestattete die Maßnahme auf seiner Fläche und die Stiftung der Sparkasse Herford finanzierte die Erdarbeiten. Die Fläche um die Teiche werden beweidet. Inzwischen hat sich die seltene feuchtliebende Sumpfschrecke, eine Heuschrecke, angesiedelt. Neben dem Bach brüten immer wieder Kiebitze, die an den Teichen erfolgreich nach Nahrung für ihre Jungen suchen. Auch durchziehende Wartvögel wie der Waldwasserläufer schätzen die Ufer der Teiche als Rastplatz. Sie erreichen nun Punkt 21, die Sieke, bodennasse Täler. Um die Bachtäler der Region als feuchtes Grünland bewirtschaften zu können, wurden schon im Mittelalter die Talränder abgestochen, die Erde auf der Talsohle verteilt und der Bach an den Rand verlegt. Die neu entstandenen Kastentäler, Sieke genannt, kennzeichneten steile Böschungskanten. Diese wurden mit Gehölzen verpflanzt, als Einfriedung, zum Schutz für das Weidevieh, aber auch als Quelle für Brennholz. Die Wiesen und Weiden in der Talsohle hatten eine gute Wasser- und Nährstoffversorgung. Dies garantierte den Bauern ganzjährig gute Graserträge. Viele Sieke wurden ab Ende des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich uninteressant, wurden nicht mehr genutzt, umgepflügt oder sogar überbaut. Für den Naturschutz jedoch ist das weit verzweigte Netz der Sieke im Ravensberger Hügelland ein Grundgerüst für den Arten- und Landschaftsschutz. Dabei ist es wichtig, dass die Flächen weiterhin genutzt werden, wie hier im Sieg am Damühlenbach, wo der Talgrund weiter als Grünland bewirtschaftet wird, dies jedoch naturverträglich mit nur geringer Intensität. Seit 1994 ist die alte Ziegeleigrube ein Naturschutzgebiet mit zwei Teichen, zahlreichen Gehölzarten, Hochstauden sowie einer artenreichen Insekten- und Amphibienfauna. Sie erreichen nun Punkt 22, die Ziegeleigrube Ennichloh, von geplanter Müllkippe zum Naturschutzgebiet. Nach ihrer Gründung 1899 war die Ziegelei im Bünde Ortsteil Ennichloh bis zum Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Im Jahre 1969 musste die Firma endgültig Konkurs anmelden. 1974 ging der Besitz über an den Zweckverband Müllbeseitigung, zusammengesetzt aus insgesamt 10 Kommunen und dem Kreis Herford. Es begann eine heftige Debatte darüber, ob dieses Gelände wirklich als Müllstandort genutzt werden sollte. Bünder Bürger protestierten gegen diese Nutzung und plädierten dafür, die Ziegeleigrube als Naturschutzgebiet auszuweisen, und sie hatten Erfolg. Der Standort wurde aus dem Abfallbeseitigungsplan gestrichen und die Grube ging an den Kreis Herford über. Sie erreichen nun Punkt 23, die alte Birnenallee neu ergänzt. Obstbaumalleen haben eine lange und schöne Tradition. Die Wege zwischen den Höfen und Dörfern boten sich geradezu an, sie mit Bäumen zu säumen. Dabei ging es der praktisch denkenden Bevölkerung nicht um ästhetische Reize, sondern schlicht um eine Erntemöglichkeit. Die Bäume an den Straßen wurden gemeinschaftlich genutzt und das Obst abgesammelt. An der Horstsiegstraße sind zusätzlich Birnenbäume gepflanzt worden, um den Alleencharakter zu erhalten. Leider hat sich die gemeinschaftliche Nutzung nicht erhalten und die meisten Früchte enden ungenutzt unter den Reifen der Fahrzeuge.